Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe all das, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen Jesu. Oh, Gloria! Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja! Gott ist gut. Halleluja! Gott ist gut. Öffne deine Bibel in 1. Könige, Kapitel 19. Erste Könige 19, Vers 13. Geht um Elia. Als das Elia hörte, verhüllte er das Gesicht in seinem Mantel und ging hinaus und trat wieder in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sagte: Was tust du immer noch hier, Elia? Ich möchte heute beten für dieses Wort, dass es mächtig eingreifen möchte, auch all diejenigen, die zuschauen, dass Gott heute möchte mit übernatürlicher Intervention in dein Leben kommen, mit Erneuerung, mit Kraft, mit Heilung, mit Glauben, aber ganz besonders mit Freude und Hoffnung und zu wissen, du bist von Gott geliebt in Jesu Namen. Amen. Und wer du willst, darfst du gerne mit mir beten in Jesu Namen. Vater, wir danken, loben, preisen dich. Wir kommen zum Thron deiner Gnade, Herr, voller Dankbarkeit und dem Bewusstsein deiner Liebe, Herr, und bitten dir, Herr, komm, führe du das Wort, Herr. Herr, vergib uns. Herr, beginnend bei mir, Herr, alle, überall allen Stolz, Herr, überall da, wo wir vergessen haben, dass das nur deine Gnade ist, Herr. Komm, Heiliger Geist, führe uns in deiner Gegenwart, Herr, dass wirklich, Herr, Erkenntnis deiner Gnade, dass Überzeugung, Herr, wirklich möchte kommen über deine Gerechtigkeit und dass wir geleitet werden durch deinen wunderbaren, süßen Heiligen Geist, in Kraft, in Wahrheit, in Gnade. Ich weiß auch deinen Segen jeden Einzelnen, der diese Botschaft erreicht, Herr. Und im Namen Jesu von Nazareth verbieten wir den Feind, dieses Wort zu rauben, Herr, zu unterbrechen, Herr, und Menschen Angst zu machen. Wir proklamieren Segen, Erneuerung, Kraft, die Freude, Herr, und die Liebe, die nur vom Thron deiner Gnade kommt. Im Namen Jesu. Amen. 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 Darfst dich gerne setzen in Jesu Namen, indem du sagst, oh Gloria. Oh. Halleluja. Unser Leben, seit unserer Geburt, geschehen Dinge, die wie unerwartet sind. Solange du noch in Mutterleib warst, alles schön, warm, Mama hat dich mitgetragen, du brauchst nicht extra essen. Zu meiner Zeit, sobald du auf der Welt kamst, das erste war ein Klaps, das du bekamst, und wirklich, dass du bewusst wurdest, jetzt ist es anders. Ich denke, vielleicht ist es deswegen, dass wir damals stärker waren. Wir wurden gleich mit einem Klaps geboren. Die Bibel zeigt uns, dass Gott aber anders ist. Dass Gott ein liebender Vater ist und sein Ziel ist, dass wir in Geborgenheit, in Liebe, im Bewusstsein wissen, wir haben einen Vater, der uns liebt. Und oft merken wir das gar nicht. Und die Bibel zeigt uns sehr oft Situationen in unserem Leben, wo es bergab geht. Wo es nicht nur in einer Depression, sondern wo es dann manchmal noch tiefer. Es geht in Höhlen, in Löchern, es geht in Gruben, es geht in tiefe Zisterne. Es geht in Situationen unseres Lebens, die außerhalb unserer Kontrolle sind und wo oft wir in einem Loch, in einer Zisterne, in einer Grube, in einer Höhle hineinkommen, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Und trotzdem zeigt uns Gottes Wort, selbst im Loch ist die Liebe Gottes da. Selbst in der Höhle ist die Liebe Gottes da. Selbst in der Grube ist die Liebe Gottes da. Unabhängig, wo du dich befindest, in Bezug auf der Gnade Gottes, Gott ist da mit seiner Liebe. Oh, Gloria. Halleluja. Und wir sehen in der Bibel verschiedene Beispiele. Das erste Beispiel ist von 1. Könige 19, wo man in ein Loch, in einer Höhle ist, aus Angst. Angst ist ja etwas, ich weiß, ihr kennt das nicht, aber es gibt Menschen, die hin und wieder Angst haben. Und die Bibel zeigt uns ganz besonders, wenn du sehr eifrig für Gott kämpfst, dass der Feind nicht einfach da zuschaut, sondern er aktiviert seine ganze Macht um, damit du attackiert wirst. Und die Bibel zeigt uns, dass die ganze Hölle aktiv ist gegen die, die Gott nachfolgen. Und die Bibel zeigt uns, dass in Zeit Elia sogar jemand, der im Königshaus war, es war die Frau vom König, die mächtig vom Feind gebraucht wurde, damit das Volk Gottes nicht siegreich sein könnte. Es wurde sogar vom König, wurden viele Propheten Baals bezahlt. Es waren 450 plus 400 von Aschera. Also über 850 Beamte, die auf der Seite des Feindes standen, aber die bezahlt wurden vom Zehnten vom Volk Gottes. und wo Elias alleine dagegen kämpfte. Er hat sehr viele Siege gehabt und nach dem größten Sieg, wo er bewiesen hat, wo sie auf den Berg gingen und wo er sagt, bringt mal eure Propheten, wollen wir sehen, wer der wahre Gott ist, ein Altar gebaut und sagt, der wahre Gott wird Feuer vom Himmel bringen, so kommt Gott mit dem Feuer und Elia befiehlt, dass all diejenigen, die dem Feind gehören, sie sollten entfernt werden. Und dann, wo der größte Sieg geschah, da kommt die Königin zu ihm und sagt, ich werde eins sagen, dich mache ich alle. Und dann bekam er Angst und er fing an zu laufen. Es waren hunderte Männer gegen ihn, er hatte Courage. Da kam aber eine Frau vom Feind gebraucht und er merkte gar nicht, dass er diese Zeit so intensiv mit der Aktivität seines Ministries beschäftigt war, dass er nicht mehr hatte, Zeit mit Gott zu reden. Rede immer erst mit Gott, vor dem du eine Handlung hast. Die Angst, sie bringt uns in Höhlen. Und die Bibel zeigt uns hier ab Vers 1, da sagt er, dass Ahab erzählte, dass Isabel, da sandte Isabel Boten und machte ihn fertig. Und die Bibel sagt, als er das sah, machte er sich auf und floh um sein Leben. 4. Er ging aber eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterbaum und bat, dass seine Seele stürbe. Und sagte, es ist genug, o Herr, nimm her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Hast du schon mal so eine Phase gehabt? Diese Phase, wo du einfach nur weinen willst, diese Phase, wo entweder, es scheint keine Lösung zu sein, es hilft sowieso nicht, sterben ist sowieso besser. Ein Mann Gottes, der mächtigste Mann Gottes, der damaliger Zeit lebte, der Prophet Gottes, den Gott zu sich geholt hat, ohne dass er gestorben ist, dem, der auf den Berg Jesus erschien, dieser Mann ist da und er hat Angst und er flieht. Und die Bibel sagt das und er flieht und ich finde es gigantisch. Die Bibel sagt, Vers 5, und er legte sich im Schlaf unter dem Ginsterbaum und siehe, ein Engel rührte ihn an und sagte, steh auf und iss. Im tiefsten Moment deines Lebens hat Gott dich nicht vergessen. In der größten Depression deiner Existenz ist der Engel des Herrn da. In dem Moment, wo du denkst, alle haben dich verlassen, Gott verlässt dich nie. Oh, Gloria. Geschwister, Gott verlässt dich nie. Bis dahin hat er verschiedene Tätigkeiten. Da haben ihn die Vögel ernährt. Da hat der Bach Wasser gebracht. Bis da war es immer die Natur, die Gott gebrauchte, damit er versorgt wurde. Aber jetzt, wo er im Loch ist, jetzt, wo er in Depression ist, da kommt der Herr persönlich mit seinem Engel und er kommt und bringt ihm Nahrung, damit er weiß, Gott ist mit ihm. Gott lässt dich nicht alleine. Gott hat dich lieb. Gott hat einen Plan in dein Leben. Oh, Glorious. Die Bibel sagt Vers 5 und dann macht er, was wir alle machen in so einer Situation. Und er legte sich hin und schlief. Und da kommt ein Engel und weckt ihn auf. Steh auf und iss. Die Bibel sagt, er sah sich um und siehe, neben ihm Kopf lag ein geröstetes Brot und stand ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Ja? Das ist so die Zusammenfassung der Jugend von heute. Ja, das Leben, wo wir eigentlich, wo wir es damals auch gemacht haben, Halleluja, aber wo die Bibel zeigt, dass im Moment, wenn wir kein Ziel im Leben haben, im Moment, wenn wir uns bedrückt fühlen, im Moment, wenn wir ohne der Kraft Gottes, wenn wir nicht in der Waffenrüstung Gottes gehen, sind wir entmutigt, sind wir müde und die größte Freude im Leben ist schlafen. Schlafen. Ah, Geschwister, schlafen. Oh, früh aufstehen. Ich denke wirklich, dass im Himmel wird man nicht früh aufstehen müssen. Im Himmel wird man ausschlafen können. Oh, Glorias, aber die Bibel sagt scheinbar das Gegenteil, dass wir gar nicht schlafen werden brauchen. Oh, Barmherzigkeit. Die Bibel zeigt uns hier, dass dieser Mann, er kommt und er legt sich wieder hin und die Bibel sagt, Vers 7, da kam der Engel, kam zweite Mal wieder, rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg. Und er stand auf. Vers 9, und er kam dort in einer Höhle und blieb dort und ging da wieder hinein. Es ist so scheinbar, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir einen Schlupfloch finden, er sieht eine Höhle und Höhle ist Flucht. Höhle ist, wo wir uns verstecken. Höhle ist, wo wir nicht möchten unsere Arbeit tun. Höhle ist, wenn wir möchten einfach frei haben. Höhle ist, wenn du ohne Grund einfach dich krank meldest. Höhle ist, ich bin nicht da, ich bin weg. Der Brasilianer sagt, pfui, weg, ich bin weg, bin nicht da. Ich bin nicht da. Und interessant ist, der Engel kommt zu ihm und sagt im Vers 9, was machst du da? Und Elia, er weint sein ganzes Mitleidslied. Herr, und wenn jemand sagt, niemand oder alle, dann kannst du schon wissen, dass das eine Übertreibung ist. Und so kommt er und sagt, ich bin alleine hier, um dich zu dienen. Kein anderer ist. Alle haben mich verlassen. Und interessant ist es, Vers 13, er geht wieder zu der Höhle. Als Elia hörte, verhüllte er das Gesicht mit dem Mantel und ging hinaus und trat am Eingang der Höhle. Und siehe, da kam die Stimme des Herrn und sagte, was tust du hier immer noch? Und er sagt, und dann fängt er wieder das gleiche Lied des Mitleids zu singen. Kennst du das? Wenn du voll Traurigkeit, wenn du voll von Zweifel, wenn du voll von Schwierigkeiten, wenn du Enttäuschung hattest mit Gott, Gott, wieso? Und das, man wiederholt das immer. Und Gott kommt mit Antworten, aber wir haben so, unsere Platte hat irgendwie immer dieselbe Schleife. Wieso konnte das, wenn Gott ein Gott der, wie kann das passieren? Und Elia kommt und wiederholt und wiederholt und wiederholt das. Und da kommt Gott zu ihm, Vers 18, sagt er, und ich habe hier noch 7000, damit du weißt, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Elia, du bist nicht alleine. Es sind noch andere Kinder Gottes. Ich lasse dich nicht alleine. Es gibt noch eine Gemeinde. Ich lasse dich nicht alleine. Ich bin mit dir. Ich lasse dich nicht alleine. Gott ist mit dir. Ich lasse dich nicht alleine. Wenn wir vom Feind unterdrückt werden und wenn wir vom Feind in die Höhle gebracht werden, wie viel Herausforderung haben wir? In der Höhle aus Angst. Manchmal sind wir in der Höhle wegen der Familie. Sagte zu einem Freund, manchmal in der Höhle wegen der Familie. Er sagt, ich bin schon in der Hölle wegen der Familie. Und oft ist Familie eine Dimension, die wir als Kinder Gottes oft viel stärker uns angreift, weil Familie sollte Geborgenheit sein, Familie sollte Liebe sein, Familie sollte Zusage sein, Familie sollte Unterstützung sein. Und dann auf einmal kommst du und von der Familie kommst du in einem Loch, von der Familie kommst du in einen Graben, von der Familie wirst du in einer Grube gestürzt, von der Familie kommst du in eine Höhle, von der Familie wirst du in einen Brunnen geworfen. Die Bibel sagt uns, ein schreckliches Beispiel ist das Leben von Josef. Die Bibel sagt in 1. Mose, sagt es 37, Vers 21, als Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm das Obergewand aus, das er anhatte, dann packten sie ihn und warfen ihn in die Grube, in den Brunnen, in die Zisterne, in den Loch. Ich persönlich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine eigene Familie, wenn es Feinde sind, kann man verstehen. Wenn es die Menschen von draußen sind, kann man verstehen. Wenn es der Feind ist, kann man es verstehen. Wenn es die Umstände sind, kann man es verstehen. Aber wenn die Menschen, die gesagt haben, sie würden dich lieben, sie würden treu sein bis zum Tod, bis zum Ende, würden immer bei dich sein. Und dann auf einmal kommt unverhofft eine Situation. Und Josef, er landet in der Grube. Aber Gott ist auch in der Grube der liebende Vater. Halleluja. Er lässt nicht zu, dass die Brüder ihn töten. Er lässt nicht zu, dass ihm was geschieht außerhalb des Planes Gottes. Und die Bibel sagt, die Brüder warfen ihm, er wird als Sklave verkauft. Und da kommt dieser wunderbare Satz, den ich liebe. Aber Gott war mit ihm und schenkte ihm, dass alles, was er machte, es ihm gelungen. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott ist mit dir. Selbst in den Situationen des Lebens, wo wir oft nicht wissen, wie es weitergeht, Gott ist mit dir. Selbst da, wo oft wir Ängste haben, Gott ist mit dir. Er schenkt dir Kraft, er schenkt dir Freude. Du darfst in seiner Gnade gehen und unabhängig von dem, was passiert, Gott ist mit dir in jeder Situation. In der Grube, in der Höhle aus Angst, in der Höhle aus familiären Gründen. Und interessant ist, aus familiären Gründen, Josef wusste eins, wer das tut, das ist nicht meine Familie, das ist der Feind. Er wusste eins, ich werde nicht zulassen, dass mein Herz gegen meine Familie Hass entwickelt. Ich werde nicht zulassen, dass in meinem Herz Bitterkeit kommt. Und das ist ein Geheimnis, wenn Gottes Liebe uns führt. Wenn wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, so können wir die feurigen Pfeile des Feindes abwecken. Zu wissen, in dieser Situation beten wir wie Jesus. Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und oft, wenn du in deinem Leben zurückschaust, in die Jugendzeit, haben wir nicht auch sehr viele Dinge getan, wo wir nicht wussten, was wir taten? Haben wir nicht auch sehr viele Menschen verletzt? Aber oft erinnern wir uns nur, wo wir Opfer waren und nicht als Täter. Und dann gibt es noch die Situationen, wo du vom Feinden ins Loch gebracht wirst. In Klagelieder 3, Vers 52, sagt, ich habe meine Feinde nichts getan, doch sie haben mich gefangen wie ein Vogel. Sie stürzten mich lebend in einen Brunnen und warfen Steine auf mich herab. Das Wasser schlug über mir zusammen und ich dachte schon, das ist das Ende. Da schrie ich zu dir um Hilfe, o Herr. Tief unten aus der Grube flehte ich dich an, deine Ohren nicht vor mir zu verschließen. Und wirklich, du hast mich erhört. Oft sind es nicht nur innerliche Feinde, wie es war bei Elias, wo es eigentlich vom eigenen Volk war. Oft sind es Feinde, die in unserem Leben versuchen uns. Und interessant ist es, Gott lässt es zu. Es sind Momente in unserem Leben, wo Gott in seine Allwissenheit zulässt, weil er weiß, dass wir als Kinder Gottes, selbst wenn wir im Moment das nicht merken, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Er stärkt uns, er erneuert uns. Und was ganz besonders ist, wenn wir in einer Grube sind, in einer Grube hast du keine Ablenkung. In einer Grube hast du nur Gott. Und oft hat Gott lange Zeit nach dir gefragt, nach dir gesucht, nach dich gefragt. Aber wir hatten nicht diese Zeit. Und oft lässt Gott das zu. Und hier lässt Gott das bei Jeremia und er hat die Dinge zugemacht. Aber oft der Feind, er bringt es zu weit. In Daniel Kapitel 6 entdecken wir, dass der Feind, er wirft Daniel in einer Löwengrube. In einer Löwengrube. Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt. Und die tun so einen Plan führen, dass Daniel am Ende in die Löwengrube. Und die Bibel sagt uns in Daniel Kapitel 6, Vers 18, dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Der Feind ist daran interessiert, damit du nie wieder aus dem Loch hineinkommst, damit du nie wieder aus der Depression herauskommst, damit du nie wieder aus dieser Traurigkeit heraus, damit du nie wieder für ihn gefährdet sein konntest. Aber die Feinde rechneten nicht mit Gott. Und das war etwas, was sie nicht mitrechneten. Denn auf einmal, jetzt geht meine Fantasie sehr weit, auf einmal waren all die Löwen da und dann auf einmal war der Löwe Juda da, der mit, oh, Glorias. Und dann haben die anderen Löwen, die haben gesagt, ups, das ist mir eine Nummer zu groß. Da kommt dieser Löwe und sagt, wagt es nicht, diesen meinen Geliebten anzurühren. Wartet eine Nacht, dann kommt sehr viel Speise zu euch. Und so kommt der nächsten Morgen und der König mit seinem Herzen voller Agonie, denn er wurde reingelegt und er kommt und schreit, sagt, Daniel, hat dieser Gott dich bewahrt und Daniel sagt, es lebe ewig der König. Gott hält seine Verheißung. Er hat mich bewahrt. Sagt er, ach so, dann komm mal raus und sie schauten, nichts war mit ihm passiert. Und dann sagt er, holt mal alle die her, die ihn reinwerfen wollten. Und dann wurden sie reingeworfen und dann war der Löwe Juda nicht mehr da. Oh boy. Geschwister, wenn Gott mit uns ist, selbst in der Grube, seine Liebe verlässt uns nie. Seine Liebe verlässt uns nie. Wir dürfen in seiner Gnade gehen, wir dürfen in seiner Liebe gehen. Aber oft ist eine Höhle und eine Grube auch eine Flucht. Oft für uns ist es eine Flucht. Oft sind Momente in unserem Leben, wo wir einfach fliehen müssen. Die Bibel sagt in 1. Samuel 24, da kommt David mit seinen Männern und sie sehen, Saul kommt und sie sind in einer Höhle versteckt. Sie sind in einer Höhle versteckt. Oft verstecken wir uns in Höhlen. Die Gefahr ist, wenn wir uns verstecken in Höhlen, kommt der Feind und möchte uns eine Falle stellen. Die Männer kommen und sagen, David, es ist deine Gelegenheit, Saul ist reingekommen. So hat der Herr gesagt, er wird dir den Sieg geben. Aber David war ein Mann, der mit Gott in Kontakt war, er wusste, nein, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht anrühren. Sehr oft, wenn wir in einem Loch, in einer Höhle sind, wenn wir fliehen, dann kommt der Feind und in einer Höhle ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir fallen. Dass wir angeblich mit Verheißungen Gottes, mit Bibelverse, mit gut gemeinten Absichten das töten, was eigentlich der Gesalbte des Herrn ist. Das töten, was Gott eigentlich uns gibt. Und die Bibel sagt aber, Daniel, er lässt nicht zu. Er sagt, er ist der Gesalbte Gottes. Und die Bibel sagt in Vers 7, also hielt David seine Männer mit den Worten zurück und ließ sie nicht zu, sich wieder Saul zu erheben. Und Saul machte sich auf und verließ die Höhle. David hatte einen Kontakt mit Gott. Er wusste, wenn er diesen Moment in der Höhle war, er würde da nicht bleiben. Es war ein Moment, Gott hat ihn da reingebracht, aber er wusste, der Feind, er wird versuchen, dass ich meine Berufung verliere. Oft ist es der Feind, Familie, oft ist es Flucht, oft ist es der Tod. Der Tod. Solange wir in dieser Welt sind, gibt es sehr viel Trauer. Und die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 11, da war ein Mann, der hieß Lazarus und er ist gestorben und man hat ihn in eine Höhle begraben. Und Jesus, er war in Verbindung mit dem Vater und sie wollten, er sollte schnell kommen, aber der Vater sagt nein. Und Jesus sagt, blieb noch 3 Tage. Und wo er kam, es war der 4. Tag, also es war schon eigentlich unmöglich. Nach jüdischer Auslegung sagt, bis zum 3. kann noch ein Wunder geschehen, ab dem 4. Tag nur Gott. Und also ist es auch Gott gewesen. Und die Bibel berichtet uns, dass Jesus, er weint. Er weint nicht nur, weil dieser Mann gestorben ist. Er weint, weil er sieht, was der Tod der Menschheit angetan hat. Und er sagt, rollt den Stein weg. Oh, Glorias. Ich stelle mir vor, Jesus sah schon seine Auferstehung, wie das passieren würde, wie der Engel den Stein rollen sagt. Und der ruft ganz laut, Lazarus, komm heraus. Ich möchte sagen, wenn Gott in deinem Leben ist, da ruft Jesus diesen Geist des Todes raus. Und selbst da, wo lange Trauer ist, wo Ängste, wo Befangenheit, wo im Leben irgendwie kein Sinn ist, wenn du zulässt, dass Jesus in deinem Leben kommt, er ruft dich heraus. Du brauchst nicht in dieser Gruft, in dieser Trauer, in dieser Angst, in diesen Todeskonflikt. Gott rettet dich. Er schenkt dich rauf. Und er ist der Gott, der Wunderbares führt. Und er ruft ihm heraus. Und dann gibt es auch noch die strategischen Höhlen. Die Bibel sagt, dass David, er sah, es war sehr schwierig, aber waren sehr viele Menschen, die verlassen waren, sehr viele Menschen, die in Not waren. So geht er in die Höhle von Adullam und versammelt um sich all die Männer, die eigentlich keine Hoffnung mehr hatten. Und in dieser Höhle der Strategie, wird er von Gott gebraucht, um in dieser Höhle Männer zu rüsten, damit sie siegreich sein könnten. Oft lässt Gott Höhlen in unserem Leben zu, wo wir zugerüstet werden, wo wir gestärkt werden, wo auf einmal du merkst, da ist noch jemand, der auch diese Schwierigkeit hat, da ist noch jemand, der auch verlassen ist, da ist noch jemand, der auch allein ist, dann noch jemand, der auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und auf einmal die alle, was eigentlich das Letzte waren, die einfachsten, die ärmsten waren, die werden die größten Männer, die größten Krieger, die einflussreichsten Leute in ganz Israel. Weil sie waren in dieser Höhle mit jemand, der aber nicht verlassen war. Jemand, der nicht alleine in die Höhle ging. Jemand, er hatte Gott mit. Gott war mit ihm in der Höhle. Er machte Lobpreis Gott. Er schrieb seine Psalme in der Höhle. Er war, obwohl ordentlich war er in der Höhle, aber geistlich, Halleluja, war er im Himmel. Geschwister, wenn wir mit Gott gehen, er schenkt uns diese Kraft. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Die Bibel sagt uns, wir sehen das in 1. Samuel und immer wiederum merken wir, da, wo Gott führt, wie Gott erneuert, dass Gott ihm die Kraft gibt und wie in dieser Kraft er gehen darf, wie Gott ihm wirklich das erneuert. Und in 1. Samuel 22, Vers 1, so floh David aus Gat und versteckte sich in der Adullam-Höhle. Als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm Bald scharten sich noch mehr Menschen zu ihm. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten, die verbittert waren. Und schließlich war eine Gruppe von etwa 400 Männern da. Am Anfang war es eigentlich eine Flucht. Aber Gott gebraucht es, weil die Menschen merken, da ist ein Mann, Gott ist mit ihm. So kamen all diejenigen, die keine Hoffnung haben,
sie kamen zu Gott. Oh, glorious. Geschwister, das ist unsere Berufung. Selbst wenn du in einem Loch bist, selbst wenn du in einer Höhle bist, Gott ist mit dir. Gott schenkt dir Gelingen, Gott schenkt dir seine Liebe und das wird Menschen anziehen. Menschen, die in Not sind und die sehen werden, dass Gott dir Hoffnung gibt, dass Gott dir Kraft gibt. Halleluja. Und da geschieht etwas Neues, auch im Leben. Da geschieht etwas Neues und Gott fängt an, in seinem Leben zu wirken. Und die Bibel sagt, Psalm 57 ist die, der Titel sagt, er stammt aus der Zeit, als er sich auf der Flucht vor Saul in der Höhle aufhielt. Er hat Psalme geschrieben. Während er in der Höhle war, hat er Psalme geschrieben. Er hat nicht gemeckert, er hat nicht da groß rumgetan, hat nicht gesagt, wie werde ich überleben. Er hat Psalme geschrieben. Er hat in der Höhle Psalmen geschrieben. Und wo in der Höhle Psalmen schreibt, auf einmal tut Gott Wunder. Gott tut Wunder, dass auf einmal Saul auftaucht, damit er dein Wunder kam. Er tut Wunder, damit die Nachbarn auftauchen. Er ist in der Höhle, ganz weit von dem Zentrum der Macht in Jerusalem. Aber er ist da und der König der Könige ist mit ihm. Auf einmal kommt der irdische König, auf einmal kommen die anderen Menschen. Wenn du geknüpft bist an Gott, wenn du verbunden bist mit Gott, wird Gott all das andere, was um dich ist, wird er zu dir bringen. Und das Wunderbare ist Gott. Aber es gibt sehr viele Hüllen in unserem Leben, die wir erfahren, weil wir uns von Gott distanziert haben. Und das ist etwas, was ich am meisten gesehen habe. Menschen, die sich von Gott distanziert haben. Menschen, die eines Tages für Gott viel geleistet haben. Menschen, die eines Tages ganz nahe bei Gott waren. Die Bibel erzählt uns eine, für mich eine schreckliche Geschichte. In 1. Mose Kapitel 19 geht es das Ende von Lot. Lot, der mit Abraham losgezogen ist, Lot, der große Verheißung hat, Lot, der aber wollte mehr haben, Lot, der nicht auf Gott schaute, sondern auf das, was war, Lot, der zu sich nahm, all das, was angeblich Lot, wo Abraham sagt, nimm das, was du willst, ich nehme das andere, und er schaut, er hob seine Augen, sah all das, was gut war, und dann auf einmal nähert er sich an Sodom. Und er ist nahe der Sünde. Und er denkt, die Sünde wird ihm nicht antasten. Und dann macht Gott ein großes Wunder, denn er hatte einen Onkel und selbst er in der Höhle, Gott liebt ihn. Und die Bibel sagt, und Gott, er erhört Abrahams Gebet. Abraham, er kämpft mit Gott, sagt Gott, wenn der Gerechte sind. Und dann hat er runtergehandelt auf 30, 20. Am Ende sagt er, wenn der aber noch nur ganz wenig, sagt Gott trotzdem mit 10, ich werde nicht. Und die Bibel sagt, und wo die große Attacke kam, sagt die Bibel, und Gott gedachte an Abraham und befreite Lot. Durch deinen Glauben wird Gott deine Familienangehörigen schützen. Durch deinen Glauben wird er sie retten. Durch deinen Glauben wird er Wunder tun. Aber Lot immer wieder, und dann wurde er gefangen genommen. Und Abraham nahm all seine Soldaten und befreite Lot. Aber Lot ging wieder zurück nach die sündige Stadt. Interessant, er hat es nicht gelernt. Und dann wollte Gott, dass er auf dem, sagt, nein, ich will nach einer Stadt, die heißt Zoar. Und in der Stadt ist er gegangen. Und dann Vers 30 in 1. Mose 19. Lot hatte Angst, länger in Zoar zu bleiben. Er ging mit seinen beiden Töchtern in Gebirge hinauf. Dort fanden sie eine Höhle, in der sie von da an lebten. Auf einmal geht es abwärts mit Lot und er merkt das nicht. Ich brauche nicht die Gemeinschaft, ich brauche nicht mehr Abrahams Leute, ich brauche nicht mehr die Kinder Abrahams, ich kann allein, ich brauche keine Gemeinde, Gott hat eine andere Berufung, ich verliere meine Zeit hier, ich verpasse etwas. Und er geht in eine Höhle, nimmt die Töchter mit, weil die Welt dort draußen ist so schmutzig, so dreckig, ich nehme meine Töchter mit in der Höhle und werde sie in der Höhle schützen. Ich traf diese Tage eine liebe Frau. Sie hat eines Tages hier den Lobpreis gesungen. Sie war in einer Gemeinde, eine andere. Zuletzt sagt sie, Pastor, die Gemeinden, passiert so viel Böses, ich ziehe mich zurück. Sie hatte wunderschöne Kinder. Wunderschöne Kinder, die gingen bei uns in Sonntagsschule. Wenn du ihr Leben hörst, es könnte nicht schlimmer sein. Von Gefängnis, von Drogen, von Missbrauch. Sie sagte, was ist passiert? Die Bibel sagt, dass Lot, er hat diese Dimension der Sünde. Der Apostel Petrus sagt, dass Lot, der gerecht war, er wurde gequält, seine Seele, von dem, was er sah und von dem, was er hörte. Du denkst oft, dass diese kleine Pornografie dir nicht was anmacht. Es tötet dich. Du denkst oft, dass dieses eine Schimpfwort, es wird dich nichts machen. Es wird dich umbringen. Du denkst oft, dass diese Kleinigkeit werden dich nicht wegbringen. Es wird dich in diese Höhle bringen. Und am Ende ist etwas passiert, was eigentlich immer nur das Gegenteil passiert. Gewöhnlich sind es Männer, die Frauen missbrauchen. Und jetzt kommen die Töchter von Lot und missbrauchen den Vater. Was brauchen sie dazu? Er hat alkoholisches Getränk zu Hause. Der Feind, er ist clever. Und dann auf einmal da in der Höhle, was ein geschütztes Familienleben soll, seinte, war die Hölle los. Und dann auf einmal, einer der größten Feinde Israel, werden Lot seine Enkel, die das Volk Israel immer bedrohen werden, weil Lot hier in der Höhle gegangen ist, weil er sich von der Gemeinschaft distanziert hat. Du merkst das nicht, das ist so allmählich, das ist so eine Kleinigkeit und Verletzungen und man distanziert sich. Ich merke das ganz besonders jetzt mit der Pandemie, es sind sehr viele, die sich distanziert haben. Ich merke es ganz besonders mit Gebetsrechnen. Sehr viele, die nicht mehr kommen. Es sind sehr viele, die nicht mehr von das Evangelium verkündigen. Sehr viele, die nicht mehr dieses Feuer für Jesus haben. Es sind sehr viele, die sich sagen, weißt was, ich will mein Leben, ich komme im Himmel. Ich sprach mit einem Bruder, er war hier von der Gemeinde und er hat sich hier mit einem Mädchen der Gemeinde verheiratet. Nach der Hochzeit kam er zu mir und sagte, Pastor, ich möchte eins sagen, ich will Gott, aber die Gemeinde brauche ich nicht mehr. Und so hat er sich distanziert, hat Kinder bekommen. Was er nicht gewusst hat, ist, seine Frau hat sich auch von Gott entfernt und seine Frau hat sich in einer sehr schlimmen Situation entwickelt. Dass am Ende seine Frau ihm so viele Schwierigkeiten in allen Bereichen machte. Und er sagte, Pastor, aber ich war doch mit Gott, ja, aber du hast dich von seiner Familie distanziert. Wir merken oft gar nicht, dass Gott ein Ziel hat in unserem Leben. Und wenn wir auch wandeln im finsteren Tal, in der finsteren Grube, in dem finsteren Loch, er ist bei uns. Sein Stecken und Stab trösten mich. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Geschwister, wir brauchen die Gemeinde Jesu. Wir brauchen die Geschwister. Du brauchst diese Geschwister, die Gesegneten, diese, die dich immer ärgern. Diese Schwester, die immer dir fragt, das Intimste. Dieser Bruder, der immer dich fertig macht. Dieser Onkel, der immer will, du sollst ihm helfen. Und dieser andere, der immer dir Geld von dir borgen will. Und der andere, der es nicht lassen kann und sagen, Mensch, was hast du da falsch gemacht? Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Menschen Gottes, wenn sie auch nicht vollkommen sind. Aber es ist die Gemeinde Gottes und Gott erlaubt es, damit wir geschliffen werden. Wir brauchen Erkenntnis zu wissen, was in unserem Leben erreicht haben. Es ist nur Gott. Dass wir heute stehen, es ist nur Gott. Wenn wir heute siegreich sind, es ist nur Gott. Es ist nicht unsere Ausbildung, nicht unsere Einbildung, nicht unsere Familie, nicht unser Wissen, nicht unsere Cleverness, nicht unsere Herkunft. Es ist nur Gott. Wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Halleluja. Es ist nur Gott. Es ist nur Gott. Und Gott, er möchte, dass wir führen. Gott möchte, dass wir in der Gnade gehen. Eine andere, und ich finde, das ist die schlimmste, das schlimmste Loch, die schlimmste Höhle oder der schlimmste Brunnen. In Sprüche 23, Vers 20. Deutsche Übersetzung, Vers 26. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir dein Herz, mein Sohn, und lass dir meine Wege gefallen. Denn die Hure ist wie ein tiefes Loch, die Fremde wie ein gefährliches Loch. Sie lauert dir auf wie ein Räuber und vermehrt die Zahl der untreuen Männer. Da spricht es über die Konsequenzen. Dieser Abgrund, diese Höhle, dieses Loch, das durch fleischliche Lust entsteht. Diese Falle, die du nicht merkst. Diese Anziehung der Sinnlichkeit, die du am Anfang gar nicht merkst. Wo du einfach denkst, es ist doch viel zu krass, was meine Eltern sagen. Es ist doch gar nicht so schlimm, wenn mein Mann sowas. Ich kann doch einfach mal ein bisschen Spaß haben. Und wir merken nicht, es geht ein und das andere. Und das ist unabhängig von Herkunft, unabhängig von Beruf, unabhängig vom Grad, vom Dienst Gottes. Und ich glaube, wir alle haben in den letzten Zeiten genug erfahren von Männern und Frauen Gottes, die in einer sehr gesegneten Stellung waren, die eigentlich nicht hätten fallen können. Aber sie haben dieses Loch nicht gemerkt. Sie dachten, sie konnten mit der Schlange spielen. Sie dachten, sie kommen da schon raus. Sie dachten, sie werden es schon packen. Und die Bibel zeigt uns immer wiederum, wie diese Perversion, wie diese Sexualität außerhalb der Ehe, wie diese Pornografie, wie diese unreine Gedanken, was ein Geist ist. Und das ist etwas, wenn du in der Pornografie drinnen bist, damit du rauskommst, du brauchst Hilfe. Und ich möchte dich ermutigen, lass nicht zu, dass du in dieses Loch bleibst. Du kannst rauskommen. Gott befähigt dich, Gott liebt dich und es gibt Möglichkeiten, dort herauszukommen. Gott hat uns befähigt in der Kraft seines Wortes, durch das Blut Jesu Christi. Wem der Sohn frei macht, ist wahrhaftig frei. Ich möchte dich ermutigen. Ich erinnere mich vor etlichen Jahren, war ein Bruder, er ist von einer anderen Gemeinde, einer großen Gemeinde hier in München, der Leiter. Und er kam im Frühgebet und ich sah ihn, ich erkannte ihn. Hat er mich etwas bekannt, was ich noch nie gehört hatte in meinem Leben, dass so etwas Schlimmes passieren kann. Sagt er, glaubst du, dass Gott mich wiederherstellen kann? Ich sage, Gott hat mich wiederhergestellt, also das ist ein Kleines. Und er kam damals, am Anfang waren es 40 Tage und dann 2 Monate, 3 Monate. Es waren ungefähr 6 Monate. Und eines Tages kam er, strahlte über das ganze Gesicht. Er sagt, Pastor, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich wollte mit ihm reden, aber er konnte gar nicht reden. Er sagte nur, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Er ist heute Leiter einer der größten Gemeinden Münchens. Macht einen wunderbaren Dienst, hat hunderte Menschen zu Jesus gebracht. Geschwister, Gott kann, Gott will und Gott wird dein Leben verändern. Unabhängig, wie viel wir vermasselt haben, Gott hat dich lieb. Unabhängig, wie tief im Brunnen du bist, Gott hat dich lieb. Unabhängig, in was für ein dreckiges Loch du bist, Gott kann dich herausholen, wenn du es zulässt. Gott kann es machen. Gott will es machen. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns die Möglichkeit schenkt. Ich möchte dich ermutigen, mit Gott zu reden. Und Gott hat uns wunderbare Tools hier in der Gemeinde gegeben, wo du wirklich da kannst hineinkommen. Gott schenkt uns die Kraft, Gott schenkt uns die Liebe. Wir dürfen in seiner Gnade gehen, wir dürfen in seiner Liebe gehen. Aber oft merken wir gar nicht, dass Gott in unserem Leben, dass wir in seiner Gnade kommen. Und als Letzte gibt es ein Loch. Und ich finde, dieses Loch ist eines der schlimmsten Löcher, die wir haben. Psalm 88, Vers 7. Psalm 88, Vers 7 in der deutschen Übersetzung, die anderen ist es Vers 6 in Englisch und Portugiesisch. Psalm 88, Vers 6. Du, Herr, hast mich in den tiefsten Abgrund gestoßen, in nichts als unergründliche Finsternis. Es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott uns im Loch steckt. Es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott uns in der Situation hineinbringen. Und aus verschiedenen Gründen. Die Bibel sagt, dass am Anfang der Gemeinde hatte Gott einen Plan. Und sein Plan war, er wollte Gottes Wort. Er wollte das sein Wort. Damit sein Wort geschrieben werden konnte, mussten es Männer sein, die rein sein. Männer, die 100% den Fokus auf Gott hatten. Nicht mit Ablenkung, nicht mit Hobbys, nicht mit Familie, nicht mit Urlaub, nicht mit Auto, nicht mit wunderbarer Gemütlichkeit, nicht mit Geselligkeit, nicht mit Komfort. Er brauchte jemanden, der 100% nur von Gott abhängig war. Und so hat er diese Männer im Loch gesteckt. Jedes Mal, wenn Gott wollte, dass Paulus einen Brief schreiben sollte, wo landete er? Im Gefängnis. Da im Gefängnis, da gab es keine Ablenkung. Da im Gefängnis. Ich erinnere mich an einen lieben Bruder. Wir haben versucht, unsere Gemeinde ist von einem Fußballspieler gegründet worden. Und dieser Bruder war auch ein Fußballspieler von diesem Verein. Er war einmal im Laden von unseren Kindern und wir haben versucht, ihn zu Jesus zu bringen. Aber er sagt, Pastor, später, jetzt kann ich nicht. Naja, da ist etwas Schlimmes passiert und ist im Gefängnis gelandet. Und durch Gottes Führung, nach etlichen Monaten, wo er im Gefängnis war, bekam ich die Genehmigung, ich besuchte ihn im Gefängnis. Und wo ich hineinkam, er umarmte mich und weinte und weinte und weinte. Unsere erste Begegnung hat er Jesus aufgenommen. Einem ganzen Jahr, jeden Donnerstag frühmorgens, hatte ich Termin in Stadelheim. Ich kam da rein, Eigentlich hatte er nur recht eine halbe Stunde, aber der Wärter sagte, Pastor, wenn Sie da sind, dann wird er viel ruhiger, Sie dürfen ruhig länger bleiben. So haben wir ein ganzes Jahr persönliche Bibelschule, Bibelstunde gemacht mit ihm. Und Gott hat was Großes in deinem Leben getan. Aber er wurde da von Gott hineingebracht, damit er dort, denn nur in solche Situationen ist er fähig, Gott aufzunehmen. Eines Tages hat Gott Paulus in einem Loch gebracht. Er fiel vom Pferd, 3 Tage war er blind, dunkel. Weil sonst konnte er nicht auf die Stimme Gottes hören. Eines Tages hat Gott Johannes, die größte Offenbarung Gottes in der Bibel, brauchte er einen Mann, der voller Liebe war und der sich in einem Loch hineinbringen konnte. Und so nimmt Gott Johannes, dieser Mann voller Liebe, dieser Mann, der nicht mal eine Fliege etwas Böses tut, dieser Mann, der nur von Liebe redet, dieser Mann, der schon sehr alt war, dieser Mann, der schon das dreifache Rentealter gehabt hatte, der eigentlich schon recht hatte in seinem 100. Rentejahr. Dann nimmt Gott diesen Mann und lässt ihn in Gefangenschaft auf einer Insel und erleichtert nicht seine Situation und nimmt ihn auch nicht von der Insel weg. Er holt ihn nur hoch, offenbart ihn und er kommt wieder und er sagt, schreibe. Und er sagt immer wieder, schreibe auf, schreibe auf. Er hat ihn in diese Situation hineingebracht, weil er wusste, damit Gottes Wort klar und rein weitergegeben werden kann, darf die Ablenkung der Welt dieses Wort nicht verunreinigen. So oft hören wir Gottes Stimme nicht, weil es uns zu gut geht. Und ich erinnere mich ein Loch, wo Gott mich hineingesteckt hat. Das war das herrlichste, schlimmste Loch meines Lebens. Es war im Jahr 2021. Ich hatte im Jahr 2000 die Taufe im Heiligen Geist bekommen. Ich war immer eine sehr kranke Person. Es gab keinen Schnupfen, keine Entzündung. Selbst ein Virus, wenn er 1 Kilometer von mich entfernt war, habe ich ihn genommen. Und wo ich dann im Heiligen Geist getauft wurde, nie wieder krank geworden. Ich hatte damals, früher hatte ich so 2-mal im Monat, hatte ich einen riesen Hexenschuss, bis ich einmal entdeckte, was das Wort bedeutet, habe ich das bekämpft. Ich hatte Grippe, ich hatte so viele. Und dann bin ich 20 Jahre nicht mal eine Grippe. Und dann kam Corona. Und dann eines Tages kamen ein paar Symptome, aber in meiner Demut sage ich, keine Chance. Ich bin ja der Oberchecker. Ich und Gott da oben, da geht's Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist und ich. Oh, Glorias, Halleluja, Gott ist gut. Dann auf einmal wurden die Symptome immer stärker, immer stärker. Dann auf einmal war ich ohne Luft und dann war es so weit, dass ich mit dem Krankenwagen zum Krankenhaus gebracht wurde. Und die untersuchten mich und sahen, das ist überhaupt nicht gut. Und dann kam ich in der Intensivstation. Und nach der Intensivstation kam der Arzt und sagte, es ist sehr schlimm, bereiten Sie auf das Schlimmste vor. Und ich hatte da meine schönste Begegnung mit Gott, mein Leben. Geschwister, wenn dein Fokus ganz auf Gott ist, wenn auf einmal die ganze Ablenkung weg ist, wenn es auch mal überleben ist und wenn du auf einmal in diese Situation hineingebracht hast, es geht nach Hause. Ah, Geschwister, es ist so eine wunderbare Erfahrung. Es ist so eine Herrlichkeit auf Erden. Es ist so etwas Wunderbares. Ich musste nachher zu meiner Frau sagen, tut mir leid, aber ich wollte zu ihm, ich habe nicht mal an dich gedacht. Geschwister, mit Gott zu gehen, es ist so wunderbar, wenn wir seine Herrlichkeit erkennen, wenn du auf einmal merkst, mit was für einer Gnade, mit was für einem Segen, mit was für eine glorreiche Herrlichkeit, was Gott ist, wenn du auf einmal in dieser Intimität mit Gott kommst, sagst, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Warum habe ich mich so ablenken lassen? Warum ist der Aktivismus? Warum ist Urlaub? Warum sind meine Träume, meine Visionen? Warum ist das so? Auf einmal passierten die Dinge. Dann einmal gab Gott so viele Offenbarungen und dann kam unser Kinderprojekt auf einmal. Ich erinnere mich, es kam ein sehr schlechter Befund und in die Nacht, es war am 17. Juni und dann morgens am 18. Juni, meinem Geburtstag, kam die Krankenschwester und schrie und sagte, Herr Friesen, Ihre Lunge hat keine Embolie, ich weiß nicht, was passiert ist, aber Sie sind 100% gesund, Herr Friesen. Ich dachte, Gott, du hast Humor. Geschwister, wisst ihr, oft merken wir gar nicht. Gott, ich möchte dir etwas sagen, das nicht einfach ist zu verdauen. Gott wird bis zu den letzten Konsequenzen gehen, um dich wieder zurückzuholen. Gott wird bis zu letzten Konsequenzen gehen, um dich nicht zu verlieren. Gott wird bis zu den letzten Konsequenzen gehen, damit du deine Berufung erfüllst. Gott wird bis zu den letzten Konsequenzen gehen, damit sein Reich gebaut wird. Gott geht bis zu letzten Konsequenzen, wo er seinen Sohn am Kreuz sterben ließ, damit du das ewige Leben hast. Und wenn er zuließ, dass sein Sohn gekreuzigt wurde, ich möchte dir sagen, schnall dich an. Gott wird nicht zulassen, dass die Berufung, dass die Gnade, dass der Segen, das, was er für dich vorhat, dass es einfach durch eine Beziehung, durch eine Schulung, durch ein Reichtum, durch einen Job, durch eine Passivität, durch eigene Pläne durchkreuzt wird. Gott wird dich erwischen. Und ich möchte sagen, es gibt nichts Schreckliches, Schöneres als das. Wenn Gott, und damit möchte ich heute schließen, ich möchte dich ermutigen, zuzulassen, dass Gott dich erwischt. Ich sprach mal mit einem Unternehmer, er hatte eine pastorale Berufung. Der sagte, ja, aber ich denke, ich werde, ich sage, mein Lieber, wenn du eine pastorale Berufung hast, gib auf, gib gleich ab, vor dem du Verletzungen, Narben, Enttäuschungen, Traumas und Depressionen und Menschen, die dich verlassen, vor dem du da, so wie diese Filme, wo jemand in der Wüste noch kriecht und nicht mal Wasser bekommt, nein, sag gleich ja, sag gleich ja. Das ist genauso in einer Ehe, wenn die Frau dir was fragt, sag gleich ja. Versuch nicht noch zu entschuldigen und erklären und sagen, es geht nicht. Sag einfach gleich ja. Denn Gott hat eine wunderbare Verheißung in deinem Leben. Und Gott erkennt dich, Gott weiß, was du brauchst. Und er sagt, ich habe dich berufen. Du hast den Geist Gottes in dir. Keine Waffe der Hölle, die gegen dir geschmiedet wurde, wird erfolgreich sein. Ich habe dich befähigt. Ich habe dich ausgerüstet. Du bist stark. Du bist ein Champion. Ich schmeiß dich auf die Feinde rauf. Halleluja. Oh Gott, stehen wir bitte auf. Ich möchte heute für dich beten. Vielleicht schaust du heute zu und vielleicht geht es dir wie Elias, der sich distanziert hat aus Angst. Vielleicht wie Josef, der von der Familie in der Höhle geworfen wurde. Vielleicht der Tod, wie Lazarus. Oft sind sehr viele Dinge in unserem Leben. Vielleicht wie Jeremias, bist du vom Feind angegriffen worden. Vielleicht wie Lot, hast du den Faden verloren. Du hast die Gemeinschaft verloren. Die Zeit ist vergangen. Ich traf einen Mann auf der Straße, bis vor Corona war er pünktlich im Frühgebet. Und ich sah ihm an, ich habe ihn nicht wiedererkannt. So ist er runtergekommen. Er sagte, Pastor, ich dachte es, ich kann ja selbst alleine zu Hause beten. Vielleicht ist es die Sünde. Aber ich möchte dir eine Hoffnung geben. Die Bibel sagt uns, und das ist etwas Wunderbares, damit schließe ich, es gibt einen Mann, der hieß Benaja. Ich weiß nicht, wer kennt Benaja in der Bibel. Und die Bibel sagt, da war eine Höhle und es hat geschneit und da war ein Löwe drinnen und dieser Löwe war eine Bedrohung für allen. Und die Bibel sagt uns, und das finde ich interessant, wenn wir das Leben betrachten, die Bibel sagt, dieser Mann, er kommt und er, in 2. Samuel 23, er geht im Schnee, geht er in dieser Höhle und er besiegt diesen Löwen. Es gibt oft Momente in unserem Leben, wo du bewusst Nachteile über dich nimmst. Du gehst bewusst in einer Höhle, um rauszuholen, um den Feind zu bekämpfen. Du gehst in der Waffenrüstung Gottes. Du weißt, Gott hat eine Verheißung. Du gehst hinein in diese Höhle und du nimmst diesen Löwen an den Bart und du besiegst ihn, weil Gott mit dir ist. Ich möchte dir sagen, der du die Waffenrüstung Gottes hast, du hast Autorität im Namen Jesu. Und ich sage immer wieder zu Geschwister, fang an, den Namen Jesu, fang an, Gottes Wort laut in deinem Haus zu lesen. Fang an, Lobpreis zu machen mit deiner Familie. Fang an, dem Herrn zu dienen. Fang an, in Anspruch zu nehmen, seine Zusagen. Fang an, zu Hause zu beten. Fang an, zu proklamieren über dein Haus, über dein Auto, über deine Familie, über deine Klamotten, die immer kaputt gehen. Ich erinnere mich, ein lieber Pastor, es war ein armer Mann in Minas Gerais. Und er hatte eine kleine Gemeinde und dann hat er die Hosen, die waren zerrissen, weil er hat sich auf die Bank gesetzt und da war so ein Splitter von Holz. Und er sagt, du verfluchte Splitter, du wirst nie wieder eine Hose zerreißen. Und Hose, du wirst nie wieder kaputt gehen, in Jesu Namen. Er sagt, die habe ich bis heute die Hose und ich ist mir schade, die geht wirklich nicht kaputt. Geschwister, Gott nimmt das ernst, wenn wir mit ihm reden, damit wir können und wissen, selbst in der Höhle, Gott ist mit dir. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du möchtest dein Leben Jesus geben. Vielleicht ist heute der Tag, wo du merkst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich bin so oft alleine, habe ich versucht. Ich bin in so vielen Löchern, in so vielen Höhlen, in so vielen Gruben, in so vielen Zisternen. Ich bin in so viele Gruben gefallen. Und die Bibel sagt, wenn wir zu ihm kommen, wir brauchen ihn nur einladen. Er ist der Vater, der steht und der wartet. Und wenn du willst, kannst du mit mir beten. Sag einfach, lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus komme ich zu dir. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Es tut mir leid, Herr. Ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Und ich lade dich ein, Herr Jesus, komm in mein Leben und mach alles neu. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich verheiße dich, Vater, als meinen einzigen Herrn und Heiland in Jesu Namen. Amen, Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich möchte jetzt für dich beten. Ich möchte beten, dass du rauskommst aus dieser Höhle. Ich möchte beten, dass der Feind nicht mehr Macht über dich hat. Ich möchte beten, dass in deinem Leben Neues geschieht. Ich möchte beten, dass du nicht mehr nach Gewohnheit gehst, dass du weißt, du kannst raus aus dieser Falle, du kannst raus aus diesem Loch, du kannst weg von dieser Perversion, du kannst frei von dieser Pornografie, du kannst weg von dieser Anklage, von dieser Bitterkeit, von diesen Situationen, wo alles mich irgendwie fertig macht, in diese Passivität. Du kannst raus, wenn du im Namen Jesu sagst, ich möchte. Und wenn du anfängst, in deinem Haus in Anspruch zu nehmen, die Waffenrüstung Gottes. Vater, in Jesu Namen, Herr, wir kommen zum Thron deiner Gnade, Herr. Ich danke dir, dass du uns Autorität gibst. Vater, in Jesu Namen beanspruchen wir das Blut Jesu Christi, Herr. Und ich verheiße Befreiung für jeden einzelnen deiner Kinder, der in einem Loch gefallen ist, der in eine Höhle gefesselt ist, der in eine Zisterne fest ist, Herr, der in eine Grube gefallen ist, wo der Feind immer ein Gefängnis hält, Herr, der in Ängsten, in Befangenheit, in Unterdrückung, Herr, in Dämonisierung, da, wo, Herr, Ängste im Leben sind. Vater, in Jesu Namen, wir proklamieren die Zusage deines Wortes auf ihrem Leben. Herr, in Christus Jesus sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir gehen in Sieg und in Wahrheit. Wir gehen in Sieg und in Kraft. Wir wissen, unser Erlöser erlebt. Und Vater, du hast Verheißungen. Und im Namen Jesu, allen Geist der Angst, allen Geist, Herr, der Depression, allen Geist der Perversion, allen Geist der Unterdrückung, Herr, aller Geist, Herr, wirklich, Herr, des Bettlers, Herr, aller Geist, Herr, der Feind gebracht hat, um Depressionen, Ängste, Befangenheit, Komplexe, Minderwertigkeit. Vater, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesus, schicken wir zum Kreuz. Herr, wir verheißen dein Segen. Herr Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist, taufe mit deinem Heiligen Geist. Komm und führe du deine Kinder, Vater. Vater, wie wunderbar, dass wir wissen, Herr, dass wir in deiner Gnade gehen, dass du ein Gott bist, der Neues wird. Komm, Heiliger Geist, im Namen Jesu. Während der Lobpreis uns mit Anbetung anleiten, würde ich bitten, dass die Familienkreisleiter durch die Reihen gehen und die Leiter und betet. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Und zu Hause, ich möchte dich ermutigen, glaube daran. Gott kann, Gott will und er wird Neues wirken in Jesu Namen. Amen.
Hey, im Namen der CBG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön im Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn. Vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, der er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay? Und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.